Heute bei All You Can Stream. Eine der berühmtesten Kinoreihen der Welt wagt sich zum ersten Mal an eine Serie. Dann eine Coming-of-Age-Geschichte mit Anke Engelke und er nimmt eine schmerzhafte Reise zurück ins Jahr 2006. Und ein neuer deutscher Erotik-Thriller. Wir reden mit Hauptdarstellerin Svenja Jung über nackte Tatsachen. All You Can Stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Moin, moin aus Hamburg. Herzliche Grüße aus dem hohen Norden. Willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Micha, die herzlichen Grüße gehen natürlich auch an dich raus. Schön, dass du da bist. Ich werde nicht sagen, dass du dich hier bequemt hast. Das habe ich jetzt zu oft gesagt. Das klingt zu negativ. Ich sage es ganz neutral. Schön, dass du heute den Weg hierher gefunden hast.
Hallo Melanie. Dankeschön für die warmen Worte. Ich freue mich, hier sein zu müssen.
Oh, okay, gut. Jetzt hast du den Diss erstmal zurückgegeben. Schön, dass wir das angesprochen haben. Wir haben heute auch wieder ein ganz, ganz spannendes Programm in dieser Folge von All You Can Stream. Aber wir haben im Vorfeld noch eine Serie, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. So ist die Reihenfolge des Satzes. Und zwar The Twisted Tale of Amanda Knox.
Ja.
Ist ab dem 20.08. bei Disney Plus verfügbar und ein Fall, der jetzt verfilmt wurde, mit dem ich mich gefühlt schon seit Jahrzehnten auseinandersetze, also jetzt nicht so intensiv, aber es ist natürlich schon seit Jahrzehnten präsent. Es geht um einen Mord in Italien, der in den 2000ern verübt wurde, wo sie dann ins Gefängnis gekommen ist. Sie saß 4 Jahre im Knast und ist dann freigesprochen worden, weil sie eben keine Beweise hatten. Das ist jetzt verfilmt worden und sie ist die Produzentin. Spannendes Thema, schwieriges Thema, wie ich finde, weil der Blickwinkel natürlich relativ einseitig ist. Wie stehst du dazu? Findest du das verwerflich oder doch eher interessant, auf diese Art und Weise daran zu gehen?
Die Tatsache, dass man es immer dazu sagt, lässt ja schon mal tief blicken, ne? Dass man den Eindruck hat, okay, das ist dann vielleicht nicht ganz objektiv und ich kann den Impuls verstehen, weil du sagst von wegen, ja, meine Geschichte wurde schon mehrmals erzählt. In dem Fall war es ja auch so. Aber meine Version wurde noch nicht gehört. Und wir haben das Phänomen ja schon öfter gehabt, auch bei Künstlerbiografien wie Elton John oder Robbie Williams oder Dokus über Beckham und so. Das ist ja völlig normal, dass die Leute, oder mittlerweile normal, dass die Leute dann Mitproduzenten sind. Allein schon, um auch den Zugang zu haben oder Musikrechte zu haben. Ne? Ich fand das damals schon immer ein bisschen schwierig, weil klar, da werden halt bestimmte Sachen ausgespart oder zumindest kannst du davon ausgehen, dass halt nicht alles ausgeleuchtet wird, was vielleicht dann auch unangenehm ist für die Protagonisten. Wenn es jetzt so eine True-Crime-Geschichte ist, boah, weiß ich nicht. Also mich würde es mehr interessieren, wenn es von der unabhängigen Seite kommen würde.
Ganz genau, das ist auch mein Problem bei der ganzen Sache, weil die Tatsache, dass es sich um True Crime handelt, hebt das Ganze ja nochmal auf eine andere Ebene. Es ist ein Kriminalfall, der da beleuchtet wird und es gibt zwangsläufig immer verschiedene Perspektiven. Sei es jetzt zum Beispiel die der Angehörigen des Opfers, was da ums Leben gekommen ist. Ja. Und die Tatsache, dass ja letztendlich, also es saß jemand im Gefängnis, aber was da jetzt wirklich im Detail passiert ist, ist ja niemals irgendwie in irgendeiner Art und Weise aufgeklärt worden. Deshalb finde ich das jetzt irgendwie schwierig, da eine Person aus dem ganzen Fall jetzt wirklich hervorzuheben und deren Perspektive da irgendwie auszuleuchten. Gleichzeitig muss man aber bei der Geschichte dazu sagen, es wird quasi ihr langer Weg in die Freiheit beleuchtet. Also die Art und Weise, wie sie im Gefängnis gesessen hat, wie das abgegangen ist und wie sie danach natürlich auch Probleme hatte, wieder in ein normales Leben zurückzufinden. Und ganz wichtig, auch das mediale Interesse an dem Fall.
Ja, ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Wobei man natürlich auch mal sagen muss, so ein Credit als Produzentin, das kann ja viele Sachen bedeuten. Manchmal machst du das einfach auch nur, um einen bestimmten Zugang zu haben, um bestimmt irgendwie ein Buch zu nutzen und so. Und das kann dann trotzdem relativ unabhängig sein. Aber in dem Fall scheint mir sie da schon sehr präsent zu sein, auch hinter den Kulissen. Und dann habe ich meine Zweifel, dass das wirklich dann dem Thema gerecht wird.
Und es ist natürlich auch ein Marketingfaktor. Wenn du
Ja,
weißt, dass
klar.
die Person da wirklich mit drin ist und du das irgendwie hervorheben kannst bei der ganzen Promotion von dem Projekt, ist das natürlich auch noch ein Aspekt, der da in irgendeiner Form mit reinspielt. Aber okay, ich merke, wir können uns hier nicht drüber streiten über das
Und
Thema.
und das, nee, aber das war ja auch der Grund, warum wir das Thema jetzt nicht größer besprechen wollen in dieser
Ja.
Folge, sondern nur kurz am Anfang erwähnen.
Genau, also falls ihr Lust habt reinzuschauen, die Geschichte von Amanda Knox wird beleuchtet in The Twisted Tale of Amanda Knox ab dem 20.8. bei Disney Plus. So, und natürlich haben wir auch noch ganz andere spannende Themen, die wir jetzt in dieser Folge einmal besprechen. Wie immer von mir an euch der Aufruf an dieser Stelle: Folgt gerne diesem Podcast, aktiviert die Glocke, damit ihr erfahrt, wenn eine neue Folge mit neuen Streaming-Tipps erscheint. Jetzt, Micha, aber natürlich erstmal von deiner Seite die Streaming-Tipps dieser Folge.
Wir haben mit dabei Alien Earth. Das ist also eine Disney-Plus-Serie. Da landet das Alien-Franchise zum ersten Mal auf dem Planeten Erde. Wir haben Chabos. Das ist eine neue deutsche Dramedy-Serie in der ZDF-Mediathek. Und wir haben Fall for Me, ein deutscher Erotik-Thriller bei Netflix. Und da haben wir ein Interview mit der Hauptdarstellerin Svenja Jung geführt.
Im Jahre 1979 erschien der erste Alien-Film und ich glaube, damals wusste man noch nicht, wie groß dieses Franchise irgendwann mal werden würde, beziehungsweise dass es irgendwann mal ein Franchise werden würde. Gab es überhaupt den Begriff Franchise schon, Micha? Ich weiß ich nicht.
Gute Frage. Ja, aber wenn, dann wahrscheinlich eher aus dem Fastfood-Bereich.
Okay, ja, gut, anderes Thema. Genau, es sind mehrere Kinofilme natürlich erschienen. Ridley Scott war so das Mastermind hinter diesem ganzen Thema. Natürlich Videospiele und jetzt auch das erste Mal eine Serie. Wir sprechen jetzt über Alien Earth, verfügbar bei Disney Plus. Micha, bevor wir genauer auf das gesamte Franchise blicken, erstmal von dir an dich die Frage: Wann hast du denn das erste Mal einen Alien-Film gesehen?
Wahrscheinlich früher, als es zulässig war. Das war ja tatsächlich ein Horrorfilm. Und mein erster Kontakt mit Alien war gar nicht, dass ich den Film gesehen habe, sondern in dem kleinen Programmkino bei mir um die Ecke, wo ich aufgewachsen bin in Berlin. Da hingen ganz, ganz viele Poster im Kinosaal. Und wenn es noch hell ist, bevor der Film losgeht, den Kinderfilm, den du sehen willst, waren da auch Plakate von Filmen dabei, die jetzt für zarte Kinderseelen jetzt gar nicht so sehr geeignet waren. Und da war auch Aliens dabei. Beziehungsweise Alien, also der erste Teil, die Fortsetzung hieß ja dann Aliens. Das war jetzt nicht explizit oder sowas, aber da waren auch andere Poster dabei, die immer wieder zu Fragen von Kindern an die begleitenden Erwachsenen geführt haben.
Ich habe lustigerweise jetzt auch ein paar Mal die Geschichte gehört von Leuten, die das damals wirklich im Kino gesehen haben, die gesagt haben, das war ideal für ein erstes Date. Weil du natürlich dann die Option hattest, dann zu sagen, oh Gott, das ist ja so gruselig, ich kuschel mich jetzt hier nochmal von der Seite ran, irgendwie, dass das wirklich da auch so ein Hintergedanke war, der da irgendwie mit reingespielt hat.
Kann ich mir gut
Gut.
vorstellen, ja. Nee, ich hab's nicht im Kino, ich hab's nicht im Kino gesehen.
Es ist jetzt die erste Serie. Ist ja, glaube ich, auch so ein Trendding, dass man jetzt in letzter Zeit ganz oft große Franchises irgendwie als Serie verfilmt. Können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, aber erstmal jetzt zu diesem Projekt. Um was geht denn Alien Earth?
Wir befinden uns im Jahr 2021, 20. Das ist also nochmal 2 Jahre, bevor der erste Film spielte, den du schon angesprochen hast. Und da gibt es 5 Megakonzerne, die haben so die Welt und Teile des Universums unter sich aufgeteilt. Und einer davon ist davor, einen großen technologischen Durchbruch zu machen. Und zwar ist es das erste Experiment, wo ein todkrankes Kind, also dessen Bewusstsein, dessen Gehirn wird transferiert in einen unzerstörbaren Körper, der menschlich aussieht. Und das ist dann Wendy. Das ist so die Hauptfigur. Und dann gibt es noch andere Kinder, mit denen das Gleiche gemacht wird. Und gleichzeitig gibt es in der Handlung ein Raumschiff, das kam aus den Tiefen des Alls und stürzt über der Erde ab. Und an Bord befinden sich sehr gefährliche Alien-Spezies, die dort eingesammelt wurden, mit denen geforscht werden soll auf der Erde. So, das sind diese beiden Handlungsstränge. Und jetzt eilt Wendy zu der Unfallstelle, weil sie ihren Bruder retten will. Das ist nämlich der Bruder dieses kleinen Kindes, der als Sanitäter dort arbeitet. Und gleichzeitig gibt es einen Wettstreit dieser großen Megakonzerne um die Fracht, die dort an Bord ist. Das ist so die Handlung von der Serie.
Okay, ich muss das mal mitschreiben, um mir den Anfang
Ja,
nochmal merken
es ist
zu
ein
können.
bisschen komplex. Aber merkt euch Wendy, merkt euch Raumschiff Crash.
Sind denn jetzt Leute aus dem Originalprojekt beziehungsweise aus Originalfilmen mit dabei? Oder ist es jetzt eine Crew, die gesagt hat, wir sind so begeistert von dem Thema, wir möchten uns dem jetzt als eine Art Hommage in irgendeiner Form vielleicht annähern?
Der Mastermind der Serie ist Noah Hawley, ein ganz spannender Typ, ist der Showrunner und Drehbuchautor und Regisseur teilweise auch. Und der ist halt Fan dieser Franchise. Und der ist insofern spannend, weil er sich schon mal an einen Film gewagt hat, der hochgelobt war und das als Serie umgesetzt hat. Und das war Fargo von den Coen-Brüdern. Und er hat daraus was ganz anderes gemacht, hat dann einfach nur diese Grundstimmung von dieser Gangster-Komödie, wenn man es so nennen will, genommen und halt in verschiedene andere Szenarien reingepackt, in unterschiedlichen Städten, in unterschiedlichen Jahrzehnten. Also hat eine gewisse Erfahrung, eine etablierte Marke zu nehmen und daraus was Eigenes zu machen. Und ansonsten, ja, ich glaube, Ridley Scott hat auch so einen Produzenten, Credit bekommen, aber es ist wirklich eigentlich so die Geschichte von Noah Hawley.
Ich muss bei Alien ja sagen, ich bin ja auch Kino-Nerd, nicht nur Streaming-Nerd, sondern vor allem auch Kino-Nerd. Und ich finde, das sind Geschichten, die gehören meiner Meinung nach, weil sie ja auch sehr bildgewaltig sind in der Regel, auf die große Leinwand. Jetzt habe ich mich gefragt, wie haben Sie das denn optisch dann eingefangen mit dem Hintergedanken, dass die Leute das wahrscheinlich auf einem Fernseher in irgendeiner Form sehen werden? Ist es trotzdem bildgewaltig? Kommt diese gruselige Grundstimmung, die ja so charakteristisch ist für die Filme, da überhaupt an?
Das ist aber schon eine sehr optimistische Annahme, dass die Leute es auf dem Fernseher sehen werden.
Ja,
Also,
das ist auf dem Handy in der Bahn nehmen.
ich glaube, die Filmemacher sind schon froh, wenn es nicht wirklich auf dem Handy geschaut wird, was sie sich da irgendwie monatelang überlegen und jedes Detail muss am richtigen Ort sein und dann machen sie nochmal Color Grading und sowas. Da ist schon Aufwand dahinter, muss man sagen. Also auch gerade dieser Crash von dem Raumschiff und wie dann das Innere gezeigt wird, das hat dann so ein bisschen, am Anfang ist es so ein bisschen fast so ein stirb langsam Vibe. Also bist dann in so einem Hochhaus, in das dieses Raumschiff reingecrasht wird mit unterschiedlichen Etagen und die Ersthelfer versuchen halt, die Leute da rauszuholen. Und gleichzeitig hast du natürlich auch diese Spezialeffekte, weil ich hatte ja gesagt, da gibt es diese Spezies, die im Weltraum eingesammelt wurden und eins davon kommt uns sehr, sehr bekannt vor aus der Alien-Franchise. Da sind dann auch noch andere dabei, aber ja, das ist natürlich dann aufwendig mit Spezialeffekten gemacht.
Und auch so ein schönes Easter Egg für alle Fans der Filme dann natürlich, ne? Wenn du dann diese Bezüge in irgendeiner Form hast.
Easter Egg ist ja sowieso ganz passend, weil die schlüpfen ja teilweise aus Eiern raus.
Ich habe es anfangs schon gesagt, es ist mittlerweile so ein Trend zu sagen, wir machen irgendwie jetzt nochmal eine Serie als Ergänzung. Ganz passend finde ich zum Beispiel bei Dune, da gab es ja vor nicht allzu langer Zeit auch eine Serie, die man eben drüber hinaus gemacht hat. Harry Potter wird jetzt als Serie rebootet. Kannst du dir das irgendwie erklären, wo dieser Trend herkommt? Ist es wirklich der Streaming-Hype, der damit einhergeht, oder hat es einen Vorteil, auch diese Geschichte jetzt in Serienform zu erzählen?
Das hat bei vielen Geschichten hat es, glaube ich, wirklich einen Vorteil, dass du mehr Zeit hast, wo du sagst, na, eigentlich sind 90 bis 120 Minuten zu kurz, um das zu machen, obwohl die Kinofilme ja auch immer länger werden. Ist ja auch ein interessanter Trend der letzten Jahrzehnte fast schon, dass selbst Popcornfilme irgendwie 150 Minuten dauern, sage ich. Mit einem leichten Vorwurf. Aber ja, es ist natürlich der Trend, ne? Kino ist nicht mehr das, was es mal war, sowohl von den Stoffen, die dort gezeigt werden, als auch von den Besucherzahlen. Klar, du hast immer noch die Blockbuster, ne? Aber du hast eine bestimmte Art von Film, die nicht mehr da stattfindet. Und ja, die Streamer suchen halt Futter und suchen, genau wie das Alien sucht, halt Nahrung. Und da werden schon mal die Archive durchforstet. Also Disney hat ja Fox. Dem gehört ja eigentlich das Alien-Franchise gekauft vor einigen Jahren. Und da guckt man natürlich, was kann man verwerten, was kann man nutzen, wo kann man eben die Leute bei der Stange halten, sprich beim Streaming-Abo.
Lass uns noch mal kurz über die Schauspieler sprechen. Sind da bekannte Gesichter dabei? Wird man irgendjemanden wiedererkennen?
Relativ wenig bekannte Gesichter. Wir haben Timothy Olyphant, den kennt man vielleicht noch aus Justified, hat er auch ich glaube, bei Boba Fett war er mit dabei. Kein Megastar. Die Hauptrolle spielt Sydney Chandler. Auch die eher unbekannt, glaube ich, 29 US-Schauspielerin, ist die Tochter von Kyle Chandler. Den kennt man auf alle Fälle vom Sehen. Friday Night's Light hat er gemacht damals, war bei Wolf of Wall Street dabei. Aber es sind keine großen Stars dabei, wenn man mal vom Alien absieht.
Ich finde die Beschreibung so schön, ist die Tochter von, den kennt man zumindest vom Sehen.
Ja, also du merkst, die haben jetzt nicht gerade auf Star Power gelegt,
Ja,
also
aber
Wert
es,
gelegt.
vielleicht werden die Leute dadurch ja zu Stars. Das kann man ja auch hoffen, zumindest anstelle der Darsteller. Wie hat es dir denn gefallen? Würdest du sagen, das ist jetzt wirklich was für Alien-Fans auch oder ist das eine neue Zielgruppe, die damit in irgendeiner Form nochmal erschlossen wird?
Du hast ja gerade gesagt, vielleicht werden die zu Stars. Also Sydney Chandler ist echt eine Entdeckung, muss man sagen. Macht die wirklich toll, weil sie spielt ja ein Kind. Sie spielt ja eine, glaube ich, eine 12-Jährige im Körper einer Frau. Und das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, das dann so hinzubekommen, dass du das nicht übertreibst, aber immer wieder durchblicken lässt, ah, eigentlich ist das eine andere Person. Die ist schon echt, schon faszinierend, wie sie das spielt. Alien-Fans werden sich das bestimmt anschauen. Ich würde mich auch als ein solcher bezeichnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mehr erwartet. Und gleichzeitig habe ich auch weniger erwartet. Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, aber ich habe so den Eindruck gehabt, der Showrunner war ja Alien-Fan, aber noch mehr fasziniert war eigentlich von Blade Runner, also einem anderen Ridley Scott-Film, weil diese Frage künstliche Wesen, das spielt eine relativ große Rolle in Alien Earth. Also, was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Und deswegen weiß ich nicht, ob so ein Serienformat, über das wir ja gerade gesprochen haben, wirklich das Richtige ist für Alien, weil das war für mich Alien immer am besten, wenn es nicht zu groß wurde, sondern du hast halt am Anfang hast du halt ein Raumschiff gehabt. Das war ja klaustrophobisch, was dazu ging. Insofern passen auch diese beiden Handlungsstränge, wo du auch schon ein bisschen so gesagt hast, da komme ich jetzt nicht ganz mit, kann natürlich auch an mir liegen, wie ich es erzählt habe, aber das passt nicht so richtig zusammen, diese Geschichte mit diesen künstlichen Menschen. Und dann diesen Crash des Raumschiffes, wo es ja dann eher wirklich klassisch Alien ist. Und ja, also ich weiß nicht genau, ich hatte mich sehr auf diese Serie gefreut, aber ich weiß nicht genau, ob ich die weiterschauen würde. Meine Erwartung war vielleicht auch deshalb so hoch, nicht nur wegen der ersten Alien-Filme, sondern es gab 2024, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Alien Romulus,
Ja, habe
der
ich
im
gesehen im Kino, ja.
Wie fandest du den?
Ich erinnere mich an das Ende, was ich, also es ist ein Alien-Film, ja. Ich fand es trotzdem sehr, sehr eklig. Ansonsten fand ich, war es ein guter Film, also auch als Fan des Genres oder beziehungsweise der anderen Filme. Aber das, ja, also ich weiß, es muss eklig sein, aber ich fand es schon ziemlich eklig.
Ja, also mir hat der super gefallen, finde ich. Und
Ja.
weil der wirklich so zurück zu den Wurzeln ging. Also auch vom Look her eher bei den 70ern war und ja, wirklich eher diese klassische Geschichte. Es war jetzt keine epische Geschichte über Weltkonzerne und sowas, sondern klassische über Survival-Geschichte mit, ja, war auch eklig, aber da habe ich mehr Spaß gehabt als bei Alien Earth.
Ob ihr Spaß haben werdet an der Serie, könnt ihr, da könnt ihr euch ab sofort von überzeugen. Die Serie Alien Earth läuft bei Disney Plus.
Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn E wie einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wie-einfach.de.
Filme unter dem Label Erotik sind in den vergangenen Jahren zunehmend in den Trend gekommen, habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit Undressed mit dabei und auch das Herzkino setzt jetzt zunehmend, also im ZDF, auf entsprechende Erotikfilme. Wie viel Erotik dann auch tatsächlich drinsteckt, ist individuell unterschiedlich, würde ich mal sagen. Aber jetzt sprechen wir auf jeden Fall wieder über einen Erotikfilm. Fall for Me, ab dem 21.08. bei Netflix verfügbar. Micha, du hast dich mit dem Film beschäftigt. Du hast mit Svenja Jung gesprochen. Das werden wir später noch hören. Aber jetzt erstmal an dich die Frage, worum geht's denn in der Produktion?
Ja, Svenja Jung spielt Lilly und die ist besorgt, weil ihre jüngere Schwester, für die sie seit dem Tod ihrer Mutter ja, die Aufsicht oder die Sorge übernommen hat, die hat sich auf Mallorca unsterblich in einen charmanten Franzosen verliebt und die beiden wollen heiraten und wollen auch ein gemeinsames Business aufziehen und Lilly ist das alles nicht geheuer. Und sie stellt Nachforschung an auf der Insel und gleichzeitig lernt sie aber auch jemanden kennen, und zwar den smarten, gut aussehenden Nachtclub-Manager Tom. Und beginnt mit ihm eine leidenschaftliche Affäre.
Nachtclub-Manager klingt auch schon mal super auf Mallorca.
Der Traum von allen Eltern. Mami, das ist mein neuer Freund.
Die Frage, welche Schwester sich jetzt um wen Sorgen machen müsste, ne? Aber gut.
Berechtigte Frage, ja.
Du hast Mallorca gesagt, ist das denn auch auf Mallorca gedreht worden? Weil ich stelle mir jetzt wirklich ein richtig schönes Ambiente vor. Wenn ich höre Mallorca, dann fordere ich das von dem Film natürlich auch optisch ein.
Ja, das Herzkino war, glaube ich, in der Nordsee, oder? War das nicht so?
Das Herzkino hat auf Sylt gespielt und gedreht wurde es auf Norderney. Also ja,
Das ist
so war es.
Skandal. Ja, nee, da haben es, glaube ich, dann die Darsteller und das Team von Fall for Me besser gehabt. Zumindest wärmer, weil die haben tatsächlich auf Mallorca gedreht und das sieht man auch. Da gibt es keinen Zweifel. Also da gibt es sowohl Drehs in Palma, in der Hauptstadt, also Nachtclub und auch so ein bisschen die Gegend rundherum um die Kathedrale, aber auch einsamer Essen. Also es ist jetzt kein Ballermann, sieht man nicht. Aber es war dann schon so das Hinterland und da sind wirklich schöne Küsten. Das muss man ja immer, wenn man über Mallorca spricht, muss man ja sagen, ja, es ist eine sehr, sehr schöne Insel. Und auch das sieht man auch in Fall for Me.
Ja, ich glaube, es geht manchmal ein bisschen unter, ne? Weil ganz viele Leute das dann in erster Linie mit Ballermann in Verbindung bringen und dann vergessen, dass da natürlich auch noch sehr, sehr viel schöne Natur ist. Kann, finde ich, für viele Schauspieler vielleicht auch ein Grund sein, so eine Rolle anzunehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Svenja Jung der Fall gewesen ist, aber ich glaube, dass das schon irgendwie auch ein reizvolles Thema ist, wenn man weiß, ich verbringe jetzt 4 bis 8 Wochen auf Mallorca.
Sag mal so, ich glaube, das ist ein Thema, wenn es Orte sind, wo man vielleicht noch nicht selber war. Also sie war schon mal da, wie, glaube ich, auch viele Deutsche schon mal da waren. Aber wenn du jetzt punkten kannst als Produktionsfirma oder als Regisseurin und sagst von denen, hör mal, wir drehen in Australien oder wir drehen in Südamerika und so, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen Schauspieler sagt, ja, also Drehbuch ist okay, aber der Drehort, der hat mich gepackt. Auch wenn sie es vielleicht so nie zugeben würden.
Beim Traumschiff, da kann ich mir das auch vorstellen, weißt du.
Okay, da muss man ja sagen, dass Harald Schmidt da sehr, sehr offen mit umgeht, der ja seit vielen Jahren dabei ist, der dann auch gesagt hat, also das ist einfach ein toller Job, ne? Weil wenig zu tun und tolle Orte. Er hat irgendwann mal gesagt, er hat Angst, dass das irgendjemand mal auffällt von wegen, ach, der ist ja gar nicht dabei, wenn wir irgendwie Mittelmeer drehen, sondern nur bei den coolen Routen.
Ja, also ja, da perfektes Beispiel, da sehen wir mal, dass da Schauspieler auch durchaus Hintergedanken haben, wenn sie den einen oder anderen Film annehmen. Wenn wir jetzt das Label Erotikfilm haben, jetzt musst du doch mal sagen, wie sehr geht's denn jetzt hier wirklich zur Sache in der Produktion?
Du hast ja schon angesprochen, wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit, ein paar Monate ist es, glaube ich, her,
ja,
Undressed.
Ist schon ein Jahr her, ehrlich gesagt.
Oder ein Jahr. Gefühlt. Okay, dann kommt jetzt ein Jahresabschnitt. Ja, ja. Undressed war ja so der erste deutsche Erotik-Thriller, war es ja auch damals, bei Prime Video war das. Lena Meckel hatten wir damals auch im Interview gehabt. Und es ist interessanterweise die gleiche Produktionsfirma mit Wiedemann und Berg. Also große Nummer, haben Dark gemacht, der Pass. Und es ist auch die gleiche Drehbuchautorin, Stefanie Sichold, die auch Undressed geschrieben hat.
Weiß nicht, ob das, also hat sie sich jetzt auf Erotik spezialisiert oder? Ja, okay.
Möglich, ne? Also man, das ist ja ein Trend, ne? Spreche ich dann auch mit Svenja Jung dann auch mal drüber. Du hast es ja auch schon gesagt, ne? Man merkt schon, in den letzten Jahren ist das mehr geworden, zumindest bei den Streamern, ne? Im Kino sieht es ein bisschen anders aus. Das war ja in den 90ern war es ja so ein richtiger Trend im Kino. Aber du hattest ja eigentlich gefragt, wie freizügig wird es, oder? So,
genau,
so sind
das
wir
war
dann
die
gekommen.
Ursprungsfrage, ja. Schön, bevor dass du sie dir aufgeschrieben hast.
Bevor du völlig abgeschweift bist. Ich komme mal wieder zurück zum Punkt. Ja, das ist ähnlich wie Undressed damals. Ne? Es gibt so eine gute Handvoll von Sexszenen, von Erotikszenen, wo man doch schon einiges sieht. Man sieht nicht alles, aber man sieht, dass da zwei Menschen Sex haben. Also ab 16, das Label ist, glaube ich, ab 16.
Ja, okay.
So das, zur Einordnung.
Und ich vermute, da war auch wieder eine Intimitätskoordinatorin am Start. Das Thema
Nein.
hatten wir jetzt.
Nein, war nicht. Oh, nein, es war ein Mann diesmal.
Ein Intimitätskoordinator, das hatten wir
ja
noch nicht.
Das hatte ich auch noch nicht gehört. Aber klar, gibt es natürlich auch. Aber ich hätte auch gedacht, es ist wahrscheinlich auch so in der Realität, dass es eine Domäne ist, wo es mehr Frauen gibt. Aber sie hatten einen Mann. Vielleicht als Ausgleich dafür, dass das ein sehr frauenorientiertes Projekt ist. Weil wir haben mit der Drehbuchautorin, die ich schon angesprochen habe, eine Frau, die sich die Geschichte ausgedacht hat, geschrieben hat. Und dann haben wir auch noch eine Regisseurin hinter der Kamera mit Sherry Horman, die ja auch schon viele Sachen gemacht hat, in unterschiedlichsten Genres, Komödien gemacht, hat aber auch damals dieses 3096 Tage gemacht, also so eine Adaption der Natascha Kampusch-Geschichte. Sehr, sehr ernstes Thema. Und jetzt halt dieser Erotik-Thriller.
Wer
Also
spielt denn?
man merkt auch schon, dass diese Frauenperspektive, und das sagt ja Svenja Jung später auch nochmal im Interview, also dieses Female Gaze im Gegensatz zu diesem Male Gaze, mit dem wir wahrscheinlich alle irgendwie aufgewachsen sind, ob wir es wollten oder nicht. Also, dass die Frauen in Filmen halt durch die männliche Brille gesehen werden und dann halt auch der Körper anders dargestellt wird, dass damit halt hier eben ein anderer Umgang gepflegt wird, weil auch Frauen am Hebel sitzen.
Jetzt musst du aber doch nochmal sagen, es ist ein Erotikdrama. Das geht natürlich nicht nur mit Svenja Jung, sondern eben auch besagtem Nachtclubbesitzer. Wen sehen wir denn da als Gegenpart?
Gegenpart ist gut, es soll ja eigentlich dann auch so der, ja, also das Objekt der Begierde sein für die Lilly. Das ist Tom, der wird gespielt von Theo Treps. Der hat unter anderem schon als Kind gespielt, Hexe Lilly, auch das Weiße Band. Und spannend und prominent wird es dann auch in den Nebenrollen, weil da ist unter anderem Thomas Kretschmann dabei und Antje Traue. Also auch zwei Leute, die man schon öfter gesehen hat. Thomas Kretschmann ja sogar auch in Hollywood. Und ja, das ist so die Besetzung und die Leute, die man wahrscheinlich am ehesten kennen könnte.
Fokus auf Svenja Jung, die werden wir auch jetzt hören. Ich möchte noch mal daran erinnern, die haben wir auch nicht das erste Mal zu Gast bei All You Can Stream, zu Sam ein Sachse, der ersten deutschen Disney-Plus-Serie war es, glaube ich, damals hatten wir sie schon mal im Interview.
War das noch vor Deutsches Haus, ne? Sam ein
Das
Sachse?
war vor Deutsches Haus, ja.
Ja.
Es verschwimmt auch alles in Erinnerung so ein bisschen, aber ja.
Ja, Svenja Jung, auch gerade zuletzt war sie bei Crooks dabei. Diese Netflix-Serie, Gangster-Serie, die dann einmal quer durch Europa ging, hat auch Der Palast. Das war, glaube ich, so eine ganz, ganz große Rolle für sie, wo sie auch eine Doppelrolle gespielt hat. Ja, insofern auch schon im Interview gehabt und diesmal aber ein anderes Thema. Also wir reden darüber, wie man eigentlich eine Sexszene dreht. Und sie hat ja da auch schon Erfahrung gesammelt. 2016 hat sie schon eine Prostituierte gespielt in Fucking Berlin. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie wichtig die Chemie in solchen Szenen ist mit dem Szenenpartner. Und ich habe sie auch gefragt, wie weit sie für so einen Dreh vor der Kamera gehen würde.
Dann hören wir da jetzt mal rein in dein Interview mit Svenja Jung.
Ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast bei All You Can Stream. Hallo Svenja Jung.
Hallo.
Ich habe in einem Interview mal gelesen, dass du gesagt hast, eine deiner Leidenschaften sei Klippenspringen. Also wenn du irgendwo eine Klippe siehst, dass du da gerne runterspringen würdest. Und jetzt haben wir es ja in deinem neuen Film, Fall for Me, gibt es ja so eine Szene, die auch nicht ganz unwichtig ist. War das Zufall oder hast du dir das reinschreiben lassen?
Das war meant to be, diese Klippenszene, glaube ich. Also das ist sogar auf Mallorca passiert, mein erstes großes Klippenspringen, war im Urlaub mit Freundinnen. Wir sind da aber alle nicht so gut rausgekommen aus diesem Klippenspringen. Es war unser erster Urlaubstag. Und ich habe immer so dieses Ding, wenn ich merke, dass da springen viele Leute irgendwie eine Klippe runter oder irgendwo runter, dann habe ich irgendwo das Gefühl, ich sollte das jetzt auch tun. Ich muss mich da jetzt irgendwie rein challengen. Und dann haben meine Freundinnen dieses Gefühl auch bekommen und dann sind wir da alle runtergesprungen und jeder hat sich verletzt. Also meine eine Freundin hat sich das Lippenbändchen aufgeschlagen, meine andere die ganze Seite irgendwie und war ganz blau und ich habe mir so im Arm verletzt. Und es war auch ein bisschen gefährlich, würde ich sagen. Und es war unser erster Urlaubstag und wir hatten so eine Woche Mallorca gebucht und wollten uns alle nur entspannen und so. Und ja, dann konnten wir halt leider gar nicht so gut in der Sonne liegen, weil das mit unseren Wunden nicht so gut funktioniert hat. Auf jeden Fall musste ich dann sehr lachen, als dieses Projekt kam oder die Castinganfrage kam und ich das Buch gelesen hatte und es diesen Klippensprung gibt. Als ob ich dafür schon mal 4 Jahre vorher geprobt hätte. Aber dieses Mal musste oder durfte ich es ja nicht machen, weil das wäre viel zu gefährlich gewesen. Man sieht ja, was beim ersten Mal passiert ist. Es war schon sehr hoch. Also
Hast
es
nicht
war.
gesagt von wegen Stunt-Leute, ich habe das schon mal gemacht. Musst ja nicht erwähnen, wie das ausgegangen ist.
Ja, ich glaube, so viel Eier habe ich dann doch nicht, das zu machen. Da hatte ich dann zu viel Schiss vor, weil ich weiß ja selbst, dass es dann vielleicht schwierig wird, danach zu drehen. Aber ja, ich mache eigentlich meine Stunts schon selbst. Ja.
Du hattest gerade Mallorca schon erwähnt als Drehort. Der Film spielt ja auf Mallorca. Also in Fall for Me spielst du Lilly. Die kommt nach Mallorca, weil sie sich Sorgen um ihre kleine Schwester macht. Und dann hat aber auch Lilly selbst so eine sehr, sehr leidenschaftliche Affäre mit dem mysteriösen Tom. Was ist denn Lilly für ein Mensch?
Ich finde Lilly einen ganz spannenden Menschen, weil sie ja, oder ich habe sehr viel Respekt vor ihr, weil sie sehr früh viel Verantwortung hatte. Also beide sind ohne Väter groß geworden und es gab nur die Mutter. Die ist dann leider früh verstorben und Lilly hat sich mit 18 um ihre kleine Schwester gekümmert, was ja sehr viel über einen Menschen aussagt. Also wenn ich mich mit 18 um meine kleine Schwester hätte kümmern müssen, also wahrscheinlich, man kriegt ja alles hin in solchen extremen Situationen, aber dann wäre aus mir wahrscheinlich jetzt auch ein anderer Mensch geworden. Und Lilly ist ein sehr kontrollierter Mensch, sehr sicherheitsbedacht. Sie weiß sehr genau, wer sie ist. Kümmer ist ja auch Wirtschaftsprüferin, also ein Mensch, der einfach schon von Grund auf misstrauisch ist und deswegen natürlich auch sehr schnell sich um ihre kleine Schwester sorgt, was ich total nachvollziehen kann. Und ich kann auch dieses Gefühl nachvollziehen, dass man manchmal an die Menschen nicht mehr rankommt, wenn sie so blind vor Liebe werden. Und dass dann gerade Lilly durch diese Affäre in eine Situation kommt, wo sie selbst gar nicht mehr weiß, bin ich gerade richtig, fühle ich gerade richtig, was ist wahr, was ist falsch, bei so einem Menschen, der ja eigentlich sehr darauf achtet und genau das Gleiche, also ihrer Schwester beobachtet, dass sie glaubt, dass da irgendwas nicht stimmt mit Manu, finde ich einen sehr spannenden Konflikt. Und ich glaube, dass das viel Identifikationspotenzial schenkt an die Zuschauer. Dass ich glaube, man kann sich sehr gut mit diesen Figuren identifizieren, weil ich glaube, wir kennen das alle, dass man manchmal in diesen Momenten einfach an den Traum glauben möchte oder an dieses Gefühl rein möchte und manchmal vielleicht da nicht an Folgen denkt oder nicht ganz mit sich ehrlich ist in dem Moment.
Du hattest gerade schon das Drehbuch angesprochen, wo dich dann auch dieser Klippensprung überrascht hat oder du erstaunt warst. Ja. Wie weit konntest du aus dem Skript, als du es gelesen hast, schon rauslesen, wie freizügig und wie sexy der Film und dann auch deine Rolle sein wird?
Ich konnte das aus dem Skript total gut rauslesen, weil es war alles ganz genau beschrieben. Also ich habe auch noch nie ein Skript in der Hand gehabt, wo die Sexszenen oder alle Intimszenen so genau beschrieben werden mit Berührungen an Körperstellen. Es war alles so, so explizit beschrieben, dass es mich jetzt nicht am Ende gewundert hat oder so. Also ich wusste schon, wofür ich antrete.
Man hört ja auch immer so von, gerade wenn es um Chemie geht oder so, diese Chemistry-Castings oder Reads, dass man halt auch mit dem anderen, mit dem Gegenüber sehr gut kann. Das, glaube ich, ist ja jetzt in so einem Film, wo so viel Körperlichkeit dabei ist, nochmal was Besonderes. Habt ihr da spezielle Aktivitäten zusammen gemacht, damit man noch mehr diese Nähe herstellen kann, bevor es dann vor den Kameras dann losgeht?
Das finde ich eine sehr spannende Frage, weil das hat mich selbst überrascht in diesem Film. Aber Theo, Trebs und ich, wir sind sehr unterschiedliche Menschen, arbeiten sehr unterschiedlich, schätzen uns sehr und respektieren uns sehr. Aber ich würde nicht sagen, dass wir jetzt menschlich die größte Chemie haben miteinander. Also Sherry hat uns besetzt aus dem Grund, und das fand ich im ersten Moment, dachte ich so, hä? Aber sie hat gesagt, ich habe euch besetzt, weil ihr so wenig miteinander anfangen könnt. Okay. Das fand ich spannend. Entschuldigung, ich bin ein ganz bisschen erkältet, ich huste manchmal. Und also Theo und ich, wir waren nicht einmal Kaffee trinken zusammen. Wir haben nichts zusammen unternommen, wir haben nur zusammen gearbeitet und diese Szenen erprobt und gespielt. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt und habe ihm sehr vertraut. Aber es ist jetzt nicht irgendwie über die Arbeit eine Freundschaft oder irgendwas jetzt noch. Wir waren Kollegen, die zusammen gedreht haben. Und ich glaube, Entschuldigung, gerade diese Spannung und dieses Suchen ineinander und herauszufinden, meint er das gerade ernst? Wie sieht er das? Man ist so wach für den anderen Menschen. Und ich glaube, in dem Film hat sich das total gelohnt. Entschuldigung, dass wir zusammen besetzt wurden.
Sag mal, dieser Begriff Intimitätskoordinatoren, das haben, glaube ich, viele schon mal gehört. Wie sieht das genau aus, wenn ihr da am Set mit einem Experten arbeitet oder einer Expertin arbeitet, die speziell dann für das Choreografieren der Szenen zuständig ist und auch dafür, dass sicherstellt, dass alle sich wohlfühlen?
Genau, also vor allen Dingen, Florian Federl heißt er. Vor allen Dingen geht es darum, uns zu schützen. Also ich habe auch schon Sexszenen gedreht vor 10 Jahren und da war das Thema noch nicht so angekommen. Zumindest nicht in Deutschland. Und da wurde einfach gesagt, okay, und jetzt los, wir drehen eine Sexszene. Und alle waren so ein bisschen verunsichert davon und zwar, glaube ich, auch dann schambehaftet und so auch von allen möglichen Departments. Und ich finde es so großartig, dass es jetzt diesen Beruf eines Intimitätskoordinators oder Koordinatorin gibt, weil wir alle, also wir choreografieren es wie ein Tanz. Man choreografiert komplett die Sexszenen durch, also die Bewegung, den Rahmen, man steckt den Rahmen ab. beim Dreh, man probt das irgendwie in einem Hotel, in einem Konferenzraum, dann muss man natürlich die Bewegung und alles nochmal an das Setting anpassen und vielleicht kommen noch Ideen dazu oder man fühlt sich an dem Tag dann doch nicht mehr so sicher mit den Dingen, die beschlossen wurden am Tag davor. Dann wird es alles nochmal verhandelt. Also es geht ganz viel einfach darum, dass man beschützt ist und in einem Rahmen arbeiten kann, in dem man eine Freiheit bekommt und in dem man sich wohlfühlt. Und das ist, finde ich, Florian wahnsinnig gut gelungen. Und Sherry ist dann natürlich diejenige, also Sherry Horman als Regisseurin ist diejenige, die das inszeniert. Und Florian gibt dann immer Tipps. Also was bedeutet das, wenn man die Hand auf die Schulter legt? Mit welcher Kraft legt man die Hand auf die Schulter? Was erzählt das im Bild? Man denkt ja auch immer, dass viel Küssen irgendwie erotisch ist. Nur viel Küssen, man sieht da einfach gar nichts. Also es geht viel um Blicke. Und es ist schon, also ich finde es total spannend. Und es war auch ein Grund, warum ich dieses Projekt unbedingt machen wollte. Ich finde es total spannend, sich mit so einem Dialog zwischen zwei Menschen im sexuellen Sinne auseinanderzusetzen und genau zu schauen, was drückt jetzt welches Begehren aus oder wie kann ich Lust zeigen durch einen Blick, durch eine Berührung. Sex hat so einen riesen Einfluss auf unser Leben und ich finde es eine wahnsinnig tolle Herausforderung, sich damit in so einem Detail zu beschäftigen.
Was würdest du sagen, wie groß ist für dich die Überwindung, solche Szenen zu drehen? Also auch dann so viel von sich preiszugeben? Anders als bei anderen Rollen, wo es dann wahrscheinlich eher um seelische Sachen geht oder ums Befinden, sondern auch so viel vom Körper preiszugeben.
Also für mich, ich bin auf jeden Fall aufgeregt vor diesen Szenen. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich es nicht sagen würde. Ich bin aber auch aufgeregt vor Szenen, die sehr emotional sind oder wo ich zusammenbreche oder wo man irgendwelche extremen Nachrichten bekommt. Ich finde die genauso, da bin ich genauso aufgeregt vor wie vor Sexszenen. Ich glaube trotzdem, dass es schon einen Mut erfordert, vor der Kamera so viel von sich zu zeigen. Und ich glaube, es kommt auch immer darauf an, in welchem Rahmen das passiert. Und dadurch, dass Sherry Horman die Regie gemacht hat und das für mich auch ein sehr female-drivenes Projekt ist, mochte ich sehr so die Darstellung von der weiblichen Lust oder des weiblichen Begehrens. Und da haben wir sehr darauf geachtet, wie diese Szenen aufgebaut sind, was man sieht von Lillys Körper. Es ist nie voyeuristisch. Das war mir sehr wichtig, dass man immer von, dass das Ganze nicht erregen soll und man nicht auf den weiblichen Körper starrt, sondern dass es wirklich darum geht, um den Dialog geht zwischen den beiden und das Begehren und die Lust. In den Blicken ist eine Unsicherheit auch. Ich finde auch eine Unsicherheit total erotisch. Und das hat ja auch viel mit Female Gaze zu tun. Und ich finde, das ist uns total gelungen. Und ich war da irgendwie sehr, ja, sehr neugierig drauf, das zu erfahren. Und da so wirklich so mit Sherry und mit unserem Kameramann Marc Achenbach und Christina Henner, der Produzentin und so. Wir waren da schon sehr, es war eine sehr intensive, nahe Arbeit, so, wo wir selbst auch viel geteilt haben. Und mit Theo natürlich. Also, ja.
Du hattest gerade schon angesprochen, den Film, den du 2016 gemacht hast, wo du eine junge Prostituierte gespielt hast. Wo würdest du sagen, wo ist deine persönliche Grenze, wenn es an so einen Stoff geht und dann explizite Szenen betrifft?
Ich glaube, ich würde nicht, also meine Grenze ist auf jeden Fall full naked zu sein für so einen Film. Es kommt dann aber auch drauf an, ob man jetzt zum Beispiel Theater spielt. Da ist es ja nochmal was ganz anderes. Also da ist ja full frontal nudity relativ normal. Aber ich bin schon, ich glaube, das kommt bei mir auch sehr viel vom Tanzen, dass ich sehr mit meinem Körper d'accord bin. Und natürlich hat jeder irgendwas an seinem Körper, wo man sagt, das passt mir nicht so, das habe ich natürlich auch so. Aber ich glaube immer so, wenn es das Projekt erfordert und ich so den Sinn darin sehe und merke, dass es für die Rolle sinnvoll ist, dann bin ich total bereit, an diese ganzen Orte zu gehen und finde es auch sehr spannend. Also ich habe da gar keinen, da jetzt nicht so eine krasse Grenze oder sowas. Also ich muss einfach den, ich würde über eine Grenze gehen, wenn ich jemandem nicht vertraue. So, und das würde ich nicht machen. Also ich muss wirklich in einem Rahmen das spielen und machen, in dem ich mich sicher fühle. Und in dem ich auch gerne Sherry diese ganze, also Sherry das alles gebe und sie ja im Schnitt diesen Film erst baut. Also ich glaube, Vertrauen ist da ein riesen Stichwort.
Diese Erotik, Dramen oder Thriller sind ja auch ein Trend bei den Streamern in den vergangenen Jahren. Ist das was, was du als Zuschauerin, also als Konsumentin nachvollziehen kannst?
Ja, ich kann das schon nachvollziehen. In Deutschland ist es ja jetzt so, dass das der erste Erotik, also der erste spannungsgeladene erotische Liebesfilm ist, den Netflix rausbringt. Das sagt ja auch dann nochmal was über Deutschland aus und über vielleicht so eine Sinnlichkeit zu der wir vielleicht aufrufen mit diesem Film. Ich verstehe aber auch, dass dieses Genre jetzt vielleicht auch wieder aufploppt. Und es kommt dann natürlich aber auch immer darauf an, wie es gefilmt wird oder was der Mehrwert daran ist. Also es gibt ja auch Filme wie 365 Days, die sich ja nochmal sehr anders in der Dark Romance diesem Thema nähern. Und es gibt Filme wie Just Fall for Me, wo es für mich nochmal um eine ganz andere Sinnlichkeit und um ein Female Gaze mehr geht. Und ich kann schon verstehen, dass wir, vielleicht liegt es auch daran, es war nur so ein Gedanke, dass dadurch, dass wir jetzt immer mehr so Instagram, Social Media haben und sowas und irgendwie immer mehr gezeigt wird von Menschen, dass man irgendwie nochmal anders auch so ein Verlangen hat, das zu sehen in Filmform oder so.
Sehen kann man Fall for Me ab 21.08. bei Netflix. Svenja Jung, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, dankeschön und sorry fürs Rumgehuste.
Kein Problem, gute Besserung.
Dankeschön, tschüss.
Melanie, wenn du das Wort Jugendsünde hörst und du denkst mal so an dein eigenes Leben zurück, woran denkst du da als erstes?
Ich war immer brav. Ich war
vielleicht
absolut
war das, vielleicht war das immer das Problem. Brav.
Ich möchte hier keine Einblicke in meine Jugendsünden geben. Da müsste ich auch tatsächlich mal drüber nachdenken. Ich weiß gar nicht, was man jetzt hier verraten dürfte.
Dann mache ich dir folgenden Vorschlag. Wir haben ja immer noch mal so eine Verabschiedung in der Folge. Kannst du ja mal so im Hinterkopf behalten. Hätte ja auch eine Modesünde sein können.
Ja. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Das lasse ich jetzt mal sacken und dann reden wir da noch mal drüber.
Okay. Warum frage ich das alles? Wir reden über Chabos. Ist eine neue ZDF-Serie, startet in der ZDF-Mediathek am 22.08. 6 Folgen hat das Ganze. Melanie, du hast das gesehen, du hast dich damit beschäftigt. Worum geht's in Chabos? Außer, dass es um eine Jugendsünde geht. Obwohl, da ist die Frage, ist Jugendsünde das richtige Wort dafür, worum es geht?
Also im Fokus der Geschichte steht Peppi und Peppi ist mittlerweile 36 Jahre alt und steht noch nicht so ganz mit beiden Beinen im Leben. Er versucht sich so ein bisschen durchzuarbeiten und erfährt dann, dass ein Klassentreffen stattfindet. Aber was er auch erfährt, ist, dass er nicht zu diesem Klassentreffen eingeladen ist. Er sucht verzweifelt nach der Einladung in E-Mails, in Postkästen und überall, aber nein, er ist nicht eingeladen worden und deshalb begeben wir uns auf eine Reise ins Ruhrgebiet, wo er herkommt. Da fährt er zu seinen Eltern und versucht so ein bisschen zu erforschen, was der Grund dafür ist. Und in dem Zuge begibt er sich natürlich auch auf eine Reise in die eigene Vergangenheit, die wir dann in Rückblicken immer wieder zu sehen bekommen.
Wie ist da so ungefähr die Aufteilung? Das finde ich immer ganz interessant zu wissen. Also klar, zwei Zeitebenen haben wir anscheinend. Wie ausführlich ist dieser Blick in die Vergangenheit von damals?
Der ist schon sehr ausführlich. Also ich würde sagen, so vielleicht 50-50 ungefähr, um das mal irgendwie in eine Balance zu bringen, weil er sich natürlich mit den, also er hatte damals eine Jugendgang, Gang in Anführungsstrichen, aber die haben dann natürlich den ein oder anderen Mist auch fabriziert und darum geht es dann eben auch, dass das aufgearbeitet wird und er den Grund erfährt, warum er vielleicht aufgrund der Tatsachen damals nicht jetzt zum Abi-Treffen eingeladen wird.
Wer ist dabei, den man kennen könnte von den Stars? Weil wir reden ja wahrscheinlich dann über zwei komplette Casts. Einmal die Leute in der Gegenwart spielen und dann die jüngeren Ichs.
Genau, von den jüngeren Ichs würde ich jetzt mal absehen. Das sind natürlich jungen Darsteller, die du dann da am Start hast, alle in ihren Teenager-Jahren entsprechend. Die Hauptrolle des Peppi in der Gegenwart, des 36-jährigen Peppi, spielt Johannes Kinas, der in diversen deutschen auch Krimi-Produktionen bereits am Start gewesen ist. Bekannt auch als seine Mutter in Gegenwart und Vergangenheit, also die ist in beiden Parts eben entsprechend präsent, ist Anke Engelke. Und wer mir noch aufgefallen ist in der Gegenwart unter anderem ist David Schütter, den wir zum Beispiel aus Unsere wunderbaren Jahre kennen, der auch einiges gemacht hat in den vergangenen Jahren. Also da sind schon Gesichter bei, die man kennen könnte.
Ich habe ja schon gerade eingangs gesagt, Jugendsünde. Wie sehr kannst du da ins Detail gehen? Weil ich habe jetzt schon unterschiedliche Zusammenfassungen darüber gelesen, was das genau ist und was vielleicht auch der Grund dafür ist, warum er bewusst nicht eingeladen wurde zu dem Klassentreffen.
Also ich kann insofern schon mal ins Detail gehen, als dass auch die Streitigkeiten zwischen den Eltern eine Rolle spielen, zwischen seinen Eltern, das merkst du, die haben Geldprobleme und entsprechend schlimm ist es für ihn, als durch illegalen Download hervorgerufen eine Abmahnung ins Haus flattert und er einen relativ hohen Betrag zahlen muss. Und die Jungs sich dann natürlich überlegen, wie können wir dieses Geld zusammenkriegen und wie gut funktioniert das und dann von einer Klassenkameradin nackt Fotos ins Spiel kommen und das natürlich keine gute Richtung nimmt, sagen wir mal so.
Wie hast du denn damals die Zeit erlebt, 2006, um mal nochmal persönlich zu werden? Du musst jetzt nicht über Jugendsünden sprechen, weil du bist ja, du bist ein Ticken jünger als er.
Ich bin einen Ticken jünger als er. Ich glaube, damals war ich 11 oder 12.
Okay, und also die gar Figuren, nicht so viel jünger. Die waren damals 15, 16, sowas in dem so Dreh, oder?
Teenager ungefähr. Mhm. Genau. 2006, ganz besonderes Jahr und ich hatte so ein paar Flashbacks. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Wir haben vor ein paar Wochen in der Redaktion über die WM 2006 gesprochen. Ja, und intensiv darüber diskutiert, welche Vorrundenspiele Deutschland da hatte.
Stimmt.
Und es ging um Deutschland gegen Ecuador. Und exakt dieses Spiel läuft zum Beispiel hin und wieder im Hintergrund. Also du hast diese Szenarien, wo du dann hörst, Klose und Tor. Und ich hatte ganz, ganz viele Flashbacks, als ich diese Serie geguckt habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich alt gefühlt, als ich diese Serie geschaut habe, weil einfach meine Jugend, und das waren halt tatsächlich meine Jugendjahre 2006, ein wahnsinnig prägendes Jahr, unter anderem durch diese Weltmeisterschaft, hier aufgearbeitet wird und in einer Serie, wo es plötzlich als nostalgisch dargestellt wird. Und ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich in dem Alter, wo über meine Jugendzeit Serien gemacht werden, als wenn es die 80er wären. So. Also, das ist
ganz. Was heißt nostalgisch? Das war meine Kindheit. Ja, willkommen im Club. Aber haben Sie das gut eingefangen, deiner Meinung nach? Man kann ja da auch überkritisch sein, wenn man das selbst in so einer prägenden Phase miterlebt hat und dass man sagt, das ist es nicht, was ihr da irgendwie konstruiert habt.
Also ich finde, es lebt natürlich ganz viel, wenn dann hin und wieder mal so ein MP3-Player schon im Bild ist, ne? Was heutzutage ja auch kein Mensch mehr hat. Ich hatte einen MP3-Player. So, das spielt da zum Beispiel rein. Und dann wird natürlich ganz viel zum einen über die Optik aufgefangen, weil du natürlich die Optik der Gegenwart hast, was dann sehr blass wirkt zum Beispiel und die Farben von damals dann irgendwie so ein bisschen, nicht intensiver, ein bisschen vergilbter, wollte ich gerade sagen. So fühlt sich das zumindest an. Und ein entscheidender Faktor ist die Musik. Weil sie damals, also sie lassen in den Vergangenheitsszenen sehr viel über die Musik laufen, dass dann halt Songs von damals in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Es war so die Zeit von auch Alexander Klavs, As5. Ich hatte eine Freundin, die war riesengroßer Fan von dieser Band, die damals groß war, As5, Tokyo Hotel. Leid. Ja, also Plakate an den Wänden und so weiter, was man damals halt so hatte. Tokyo Hotel, ganz groß zu der Zeit. Also ich,
immer noch groß, sagen, ne?
Immer also noch anders sich, groß.
Die haben sich besser gehalten als As5, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Aber das war doch gefühlt gerade erst. Was ist denn passiert? Ich verstehe es nicht. Also warum wird das denn ja jetzt aufgegriffen, als wenn es historisch wäre? Ich komme da nicht drauf klar. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Das kann ja auch manchmal so ein bisschen kalkuliert wirken. Weil so diese Nostalgiewelle, man weiß, man holt ganz viele Leute damit ab und wie du schon sagtest, früher waren es dann so die 80er und die 90er und jetzt so diese Nostalgiewelle von Millennials mit MP3-Player, mit Club-Handys und Jamba-Monatspaketen und sowas. Ist das, tue ich der Serie Unrecht, wenn man sagt, das klingt sehr kalkuliert, darüber mal eine Serie zu machen?
Das ist vielleicht insofern kalkuliert, als dass die beiden Regisseure und Drehbuchautoren, die dahinter stehen, Akaji Kaid und Mickey Patsch, natürlich auch zu dieser Zeit aufgewachsen sind und dementsprechend begeistert waren, als sie die Möglichkeit gehabt haben, diese Serie zu machen, die im Übrigen ein Remake oder zumindest basiert auf der britischen Serie Ledhood, aber entsprechend abgewandelt wurde. Also die haben das Ganze schon zu ihrem eigenen gemacht, aber haben natürlich versucht, ihre eigene Jugend und ihre eigenen Gefühle da so ein bisschen irgendwie mit reinzubringen. Und was ich ganz interessant fand, war, dass sie die vierte Wand immer wieder durchbrochen haben. Also Peppi erzählt von seinem Leben damals und erzählt davon, was das mit ihm macht jetzt, dass er nicht zu dieser Abi-Feier eingeladen worden ist und guckt uns als Zuschauer dabei immer direkt an, was dich natürlich nochmal auf einer anderen Ebene abholt und mit reinzieht.
Okay. Wir hatten letztens in einer Konferenz ja nicht nur über die WM 2006 gesprochen, sondern auch über diese Serie. Da hat ein Kollege über Chabos gesprochen und dann war so eine kleine Diskussion da, die ich ganz interessant fand, weil er meinte, dass dieses Männlichkeitsbild von damals halt nicht mehr zeitgemäß wäre. Als du auch gerade vorhin gesagt hast, dass es auch um Nacktfotos einer Mitschülerin geht und dass das dann irgendwie außer Kontrolle gerät. Und es schwang so mit von wegen, naja, heute sind die Jugendlichen weiter und man würde heute sehr viel bewusster damit umgehen und es wäre nicht so toxisch. Ist das das, was du auch so siehst? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich eine universelle Geschichte, die in jeder Generation halt nur mit unterschiedlichen Medien passiert?
Ich kann mir schon vorstellen, dass das in jeder Generation in irgendeiner Form der Fall ist, weil wenn wir jetzt in 20 Jahren auf die Zeit heute blicken, wird natürlich gesagt, warum wart ihr da noch nicht weiter? Es ist ja nie ein Stillstand vorhanden. Es entwickelt sich und entwickelt sich und entwickelt sich. Ich glaube schon, dass wenn du das Männlichkeitsbild in dieser Serie vergleichst mit dem heutigen, was mir in der Form auch nicht so richtig bewusst gewesen ist, weil ich war ja auch noch klein, merkst du schon einen Unterschied, weil das ist natürlich eine toxische Freundschaft, die da auch vorhanden ist und Schwäche. Darf als also für Männer in der Zeit durfte auch nicht so richtig gezeigt werden, wenn dich irgendwas mitnimmt. Also das siehst du ja zum Beispiel auch an den Eltern, die da von Anke Engelke eben, also als Mutter gespielt werden, wo du merkst, dass zum Beispiel der Punkt Care-Arbeit oder so, die sie als Mutter da auch leistet, in der Form gar nicht gewürdigt wird, wie es heute halt entsprechend der Fall ist oder wie man sich wünschen würde, dass es der Fall ist, dass darüber zumindest geredet wird. Zu der Zeit damals wurde da halt noch nicht drüber geredet. Und da merkst du, dass sich das halt in einigen Punkten auch wirklich weiterentwickelt hat.
Du hast gerade gesagt, dass da die Serie die vierte Wand oder die Figuren in der Serie die vierte Wand durchbrechen. Und das ist ja immer so eine ganz gefährliche Entscheidung, finde ich. Also es kann sehr gut funktionieren, gerade im Comedy-Genre. Wenn es aber auch dramatisch wird, wie es ja hier in der Serie auch zu sein scheint, das ZDF bezeichnet es als Dramedy offiziell, kann das auch nach hinten losgehen und dich eher so rausziehen, weil du nicht wirklich eine Beziehung aufbauen kannst zu den Figuren. So geht es mir zumindest oftmals. Wie ist das der Serie gelungen, diese Balance? Und ja, wie hat es dir gefallen allgemein als Projekt?
Also mich hat es nicht rausgezogen, einfach aus dem Grund, dass es von Anfang an der Fall gewesen ist. Du hast sofort die Möglichkeit, sich der Figur auf diesem Wege anzunähern, weil du wirklich, du siehst, sie spricht dich an und du bist sofort in der Gefühlswelt drin. Und du hast am Anfang, also so ging es mir, auch so ein bisschen Mitleid mit dieser Figur, die vielleicht irgendwie noch nicht so richtig in der Gegenwart angekommen ist und auch noch nicht so richtig realisiert hat, dass sie mittlerweile 36 ist, vielleicht auch gerne irgendwie noch ein bisschen jünger wäre. Also Kinder, feste Beziehungen. Boah, das ist ja schon alles was, wo man sich auch drauf einlassen muss und wo man mit 36 vielleicht auch noch ein bisschen jung für ist. genau, also das sind alles so Faktoren, die da eben reinspielen. Ich habe es eher vernommen, also für mich hat es sich angefühlt wie so eine liebevolle Hommage auch an die 2000er, an die eigene Vergangenheit, die für die Autoren natürlich da auch sehr, sehr prägend war, als sie dieses Projekt eben geschrieben haben. Ich finde schon, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen drüber ist. Also klar, willst du natürlich auch so ein übertriebenes Bild von der Zeit damals schaffen und vielleicht dann irgendwie noch jedes kleines Detail, wie du anfangs auch schon gesagt hast, irgendwie mit reinheben, damit die Leute sich dran erinnern. Aber das habe ich nicht als negativ wahrgenommen, sondern das hat mich dann tatsächlich abgeholt. Und für mich war es natürlich irgendwie auch nochmal was Besonderes, weil es mich an meine eigene Jugend erinnert hat. Also ich finde, liebevolle Hommage trifft es da wirklich ganz gut.
Die guten alten 2000er. Wer erinnert sich nicht? Ja. Ob euch das selber irgendwie total abholt, emotional abholt, das könnt ihr selber nachprüfen. Ab dem 22.08. ist Chabos in der ZDF-Mediathek verfügbar. So, Melanie, Jugendsünde war das Stichwort. Ist dir irgendwas eingefallen, was nicht strafrechtlich relevant ist, was du mit uns teilen möchtest?
Ich hatte damals, ja, ich weiß auch nicht, ob das, du hast das Wort Mode in den Mund genommen. Ich fand das damals sehr, sehr cool. Ich bin damals aber auch ehrlicherweise dafür gedisst worden, was mich sehr verunsichert hat. Ich hatte so eine Leggings, aber kariert. Und das war zu der Zeit damals, also ich habe gedacht, es wäre cool. Es war vielleicht nur so semi-cool, ich weiß es nicht. Ja, weißt du, was der Punkt ist? Heute ist das schon wieder cool. Ich bin jetzt in einem Alter, wo die Sachen wiederkommen. Das Gleiche mit Schlaghosen.
Aber karierte Leggings, also nach Nena 1983 hat sich das, glaube ich, niemand mehr getraut, bis du dann kamst. Und du hast den Trend, der jetzt wieder da ist, hast du eigentlich eingeleitet. Hast damals Prügel kassiert, aber es hat sich gelohnt. Es ist hart, ein Trendsetter zu sein.
Weiß ich aus eigener Erfahrung. Danke dafür. Ja, aber Jugendsünde, jetzt musst du doch tatsächlich auch mal sagen, was war denn so deine?
Na, ich stelle hier die Fragen. Das muss ich mir wirklich nochmal durch den Kopf lassen.
Du möchtest es nicht hier on Audio machen, ne? Du möchtest es hier nachher sagen.
Ich muss ja nochmal mit meinem Anwalt nochmal absprechen.
Ich weiß auch nicht, ob du gegen die karierte Leggings ankommst, aber gut, lassen wir das. Vielleicht
die Latte hängt hoch, sage ich mal so.
Vielleicht fällt Micha bis zur nächsten Folge eine Jugendsünde ein, die er dann mit uns teilen möchte. Ihr erfahrt es, wenn ihr wieder reinschaltet. Wie gesagt, wir erscheinen immer am 1. und am 3. Freitag des Monats. Und genau, dann haben wir wieder neue spannende Streaming-Tipps für euch parat und hoffen, dass ihr jetzt für heute erstmal was zum Streamen gefunden habt. Genau, und Micha, du denkst jetzt schon mal über deine Jugendsünden nach, ne? Das ist
ich denke an nichts anderes.
Nichts anderes, genau.
Obwohl, die Einladung zum Klassentreffen habe ich auch nicht bekommen. Also vielleicht muss ich da doch noch mal
ja, in die eigene Historie zurückgehen. Ja, siehst du, denk mal nach. Kannst du mal drüber nachdenken. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.